Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Ein alter Song von Charles Aznavour ist gerade wieder in einem ganz neuen Film zu hören.
I do a very special show, where I am nude from head to toe. After strip-teasing, each night the men look so surprised. I change my sex before their eyes. Tell me if you can. What makes a man?
Ja, dieser Song hier von Aznavour war einer der allerersten Songs in Frankreich, der ganz ohne Sport, ohne Klischees von einem Mann erzählt, der als Drag Queen auftritt. What Makes a Man heißt dieser Song, ist von 1972 und der ist jetzt in einem ganz neuen deutschen Film zu hören, der heute bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere feiert. I Plant My Hand in the Garden, ein Film über Queerness in Familien, hat heute Premiere und das Regieduo dieses Films, das ist vorher noch bei uns im Gespräch hier. In einer halben Stunde hören wir das ungefähr und gleich sprechen wir aber erstmal über KI an Schulen. In New York nämlich gibt es ganz neu ein Verbot dazu. Und ob so ein Verbot auch für deutsche Schulen denkbar wäre, das schauen wir uns hier gleich genauer an. KI kann auch an der Schule sehr hilfreich sein, beim Recherchieren für Aufgaben, beim Generieren von Bildern für Präsentationen vielleicht oder auch ganz allgemein als sehr informierter Lerncoach. Ist nur die Frage, ab was für einem Lernalter ist das alles sinnvoll? In New York wird jetzt eine ziemlich klare Grenze gezogen. Ein Jahr lang dürfen Schülerinnen und Schüler bis zur 8. Klasse keine generative KI benutzen, denn, so die Begründung, Kinder sollen erstmal selber denken, selbst schreiben, Probleme lösen und vor allem auch mit Menschen lernen statt mit Chatbots. Ist so eine amtlich verordnete Einschränkung sinnvoll oder müsste Schule gerade der Ort sein, in dem Kinder vielleicht auch schon früh lernen, mit KI umzugehen? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Doris Wessels. Sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik und wissenschaftliche Leiterin des Zukunftslabors Generative KI in Schleswig-Holstein und beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen von KI für die Bildung. Hallo Frau Wessels.
Hallo Herr Majo.
New York sagt jetzt also, bis zur 8. Klasse darf keine KI verwendet werden an Schulen. Ist das ein guter Schritt Ihrer Meinung nach?
Das ist genau der entscheidende Punkt. Erstmal muss man fragen, was ist denn der Auslöser gewesen? Also wieso haben der New Yorker Bürgermeister, Herr Mandami und der Kanzler diese Entscheidung gefällt? Und mir erscheint die ein bisschen überzogen und nicht wirklich durchdacht. Auf der anderen Seite muss man auch so das politische Umfeld natürlich in den USA sehen. Es gab von Donald Trump so eine Executive Order im Mai letzten Jahres, wo er eigentlich kundgetan hat, dass KI in die Bildung integriert wird. Das heißt also möglichst früh sogar und durchgehend. Aber unstrittig ist sicherlich das Ziel, dass wir Kinder schützen müssen. Abhängig von Altersstufen, nämlich in der Vor-Online-Sucht oder auch einer zu starken Abhängigkeit von KI-Systemen. Und diese KI-Systeme, und das zeigt ja auch die Entscheidung dort in New York, die wird hier häufig von den Kindern wie so ein digitaler Lebensbegleiter oder Freund gesehen. Und den Schutz, den brauchen natürlich Kinder. Und natürlich benötigen Kinder vorrangig menschliche Beziehungen. Die müssen selbst denken können, lernen, sie müssen ausprobieren, sie müssen auch Fehler machen dürfen, sprechen. Also auch so dieses soziale Miteinander lernen. Und das ist in der Tat durchaus durch solche KI-Technologien an manchen Stellen wird das negativ beeinflusst. Das ist unstrittig so.
Und trotzdem sagen Sie, die Begründung ist vielleicht nicht zu Ende gedacht. Inwiefern? Wie meinen Sie das?
Also wenn man sich das so ganz praktisch vorstellt. Also nehmen wir mal an, wir wären jetzt, das geht ja bis zur 8. Klasse, nehmen wir mal an, wir wären, was weiß ich, 6., 7. Klasse Schüler, Sie Schüler, ich Schülerin. Und wir hätten dann mit Sicherheit ja schon intensivst KI-Technologien kennengelernt. Und jetzt würde man uns von heute auf morgen zumindest in der Schule untersagen, dass wir mit diesen Tools, Techniken arbeiten. Und wir hatten beide Smartphone, wir hatten digitale Endgeräte. Das heißt, so dieses zurück in alte Zeit und dann mit diesem Verbot konfrontiert werden, ist, glaube ich, in der praktischen Umsetzung schwierig. Außerdem geht dieses New Yorker Verbot ja auch damit einher, dass die Anbieter von den Tools, die bislang in den Schulen vertreten sind mit ihren KI-Lösungen, ja auch ad hoc den Vertrag wohl gekündigt bekommen. Und ich weiß auch nicht, wie das alles rechtlich so machbar ist. Aber grundsätzlich ist so diese Zielsetzung, den Schutz von Kindern in bestimmten Altersstufen etwas transparenter zu gestalten, der ist nachvollziehbar. Und wenn man sich so andere Länder anguckt, zum Beispiel Norwegen, die haben jetzt im Juni auch ein Stufenmodell vorgestellt. Da ist es so, dass in den Jahrgangsstufen 1 bis 7, also ein bisschen jünger dann als in den USA, der soll zwar bis 8. Klasse gehen. Da gibt es auch zukünftig ein generelles KI-Verbot, aber dann geht es weiter in der Sekundarstufe 1. Da wird dann KI schon eingesetzt, aber nur dann, wenn die Lehrkräfte das auch entsprechend beaufsichtigen und in den Unterricht integrieren. Und in der Oberstufe wird nochmal richtig Gas gegeben und da sollen die Jugendlichen, die sind dann ja so zwischen 17 und 19, die sollen dann auch ganz gezielt KI-Kompetenzen erwerben, weil sie die ja hinterher dann auch für ihren beruflichen Werdegang benötigen oder wenn sie in die Wissenschaft gehen natürlich auch. Also da hat man so ein richtig deutliches Stufenmodell und
Ist ein umfassender Plan, auch über die achte Stufe hinaus, das klingt natürlich super. Aber wenn wir jetzt nochmal nach New York schauen und auch auf die kleineren Kinder, also Sie sagen, Schutzraum ist natürlich wichtig, gleichzeitig kann man ja auch sagen, Schule ist ja auch ein wichtiger Ort, um auch zu lernen, wie man mit KI umgehen kann. Was würden Sie denn sagen, also jetzt bis achte Klasse, das, wenn wir mal in die Grundschulen schauen, hier in Deutschland oder so, als 8-, 9-, 10-Jähriger, was muss man denn da wissen über KI, was muss man denn da können?
Auch selbst kleinere Kinder, die werden ja mit KI-Lösungen konfrontiert. Sie sehen, was ihre Eltern machen, was ältere Geschwister machen. Also sie leben ja auch in einer Welt, wo sie diese Technologie an vielen Stellen erleben. Und diese Technologie ist ja auch Bestandteil von Apps. Bei den Älteren sehen sie, dass das in den Suchmaschinen drin ist. Aber auch kleinere Kinder sollten wissen, dass eine KI kein Mensch ist und auch kein allwissender, toller Freund, also nicht den Menschen ersetzt. Dass sie auch sehr überzeugend klingen kann und trotzdem totalen Blödsinn erzählt, also Halluzinationen produziert. Das heißt, man kann die kleinen Kinder jetzt nicht mit diesen Fachbegriffen konfrontieren, aber man muss, glaube ich, schon so die wesentlichen Merkmale, so die Grundlagen, da muss man die Kinder schon schrittweise heranführen, damit sie nicht diesen Technologien einfach in völliger Unwissenheit ausgeliefert sind. Und jetzt ist die Frage, in welchen Schritten gestaltet man das und wie macht man das und welche Rolle spielt Schule?
Und da Schule, vielleicht gerade in Bezug auf Deutschland, würde mich interessieren. Ne? Wie wird das hier geregelt und was sind da Ihre Ideen?
Ja, also Deutschland hat nicht diese klaren Verbote, das finde ich auch gut. Und wir müssen uns, egal ob wir in Deutschland sind oder in den USA, der Herausforderung stellen, dass man in der Schule diese Entwicklung nicht einfach auslagern kann. Denn wir haben den schulischen Lernort, ja, und der schulische Lernort, der sollte natürlich auch eine pädagogische Begleitung ermöglichen. Und da kann man jetzt nicht in der Schule sagen, das Thema verbieten wir, dann findet es nämlich im außerschulischen Umfeld statt, dann findet das zu Hause statt. Zu Hause haben aber viele Kinder gar keine Begleitung. Das heißt, die sind da, werden das alleine machen, ne? und werden dort auch Herausforderungen ausgesetzt sein, die wir in der Form gar nicht haben möchten. Und das ist viel, viel risikoreicher, als es frühzeitig dann, wenn Kinder auch Interesse an dem Thema haben und zeigen und man ihnen das also auch intellektuell sozusagen zumuten darf, dass man sie dann schrittweise heranführt. Also ich finde, dieses Verbot, das ist für mich so eine Ultima Ratio, das halte ich grundsätzlich für gefährlich. Ich finde es viel, viel wichtiger, Schritt für Schritt Kinder mit dieser Technologie vertraut zu machen und das Risiko zu vermeiden, dass sie das außerhalb der Schule dann einfach selber machen und dann ohne irgendeinen Schutz, ohne Begleitung von Erwachsenen.
Das sagt die Professorin für Wirtschaftsinformatik und die wissenschaftliche Leiterin des Zukunftslabors Generative KI in Schleswig-Holstein, Doris Wessels, nach dem Beschluss in New York jetzt für ein Jahr lang KI an Schulen bis zur 8. Klasse zu verbieten. Vielen herzlichen Dank für Ihre Perspektive hier, Frau Wessels.
Danke.
Und jetzt geht's hier um einen der erfolgreichsten Comedians Chinas.
好好演，观众自然会给你荣誉。对，你拿不拿影帝，你也是我儿子。
Man hört es, der Comedian Guo Degang, der füllt in China riesige Hallen. Seit Jahren gehört er nicht nur zu den beliebtesten Comedians, sondern auch ganz allgemein zu den einflussreichsten Kulturschaffenden im Land. Macht auch gerne Witze über das Regime in China und über Privilegien, die man als Kader der Kommunistischen Partei in China so genießt. Doch jetzt ist er scheinbar für das Regime zu weit gegangen. Guo Degang, der tritt gerade nicht mehr auf und es wird sogar gegen ihn ermittelt. Was da dahinter steckt, das kann uns unser China-Korrespondent Christoph Kober erläutern. Hallo Christoph.
Hallo.
Erstmal zu dieser Figur Guo Degang. Welche Rolle spielt er in China? Was ist das für ein Comedian?
Ja, du hast es gesagt, er ist ein bekannter Comedian, womöglich der bekannteste hier in China. Der tritt im Xiangsheng-Format auf. Das bedeutet, da sind immer zwei Akteure auf der Bühne, die im Zwiegespräch da ihre Show vortragen. Das ist quasi immer relativ schneller Wortwitz sozusagen. Und Guo De Gang ist bekannt für seinen derben Witz, aber eben auch für sozialkritischen Humor, den er meist ganz geschickt verpackt. Und er ist damit sehr erfolgreich. Er hat eigene Theater in etlichen großen Städten in China, macht regelmäßig Tourneen. Und bei einem Auftritt in Wuhan hat er nun eine Liedzeile dieses patriotischen Liedes umgedichtet. Das hat jemand im Publikum aufgezeichnet und den Behörden gemeldet. Er habe nicht nur ein klassisches revolutionäres Werk verzerrt und vulgarisiert, sondern auch gegen die öffentliche Moral verstoßen, heißt es in der Beschwerde. Tja, und dann haben die Behörden weitere Shows erstmal abgesagt und du hast es gesagt, es läuft eine Untersuchung gegen ihn.
Dieses Lied müssen wir uns gleich mal anschauen, aber erstmal, ich finde es ja ehrlich gesagt überhaupt überraschend, dass es in China Comedians gibt, die Witze machen über das Regime und damit dann so erfolgreich sind. Ich würde denken, das ist in China gar nicht möglich, das wird alles zensiert. Ist das gar nicht so? Ist da mehr möglich, als man hier vielleicht denkt?
Na, es geht schon mehr, als man von außen vielleicht meint. Heutzutage wird sich niemand hinstellen und die Staats- und Parteiführung, schon gar nicht Xi Jinping, offen kritisieren oder lächerlich machen. Das ist dann gleichbedeutend mit dem Ende der Karriere. Aber Comedians, die ziehen Parallelen, verkleiden ihre Satire in historische Zusammenhänge oder es gibt so Anspielungen, ja, sie wissen ja, wie die Dinge hier laufen oder sowas. Also das geht dann schon, war es aber auch. Die roten Linien sind im heutigen China weniger klar und deswegen sind viele deutlich vorsichtiger.
Und jetzt wurde aber so eine rote Linie überschritten bei diesem Lied, was jetzt Guo De Gang irgendwie umgetextet hat. Was genau hat er da gemacht und wieso ist gerade dieses Lied so ein großes No-Go?
Also es handelt sich um das Lied Ich spiele meine geliebte Pipa. Das ist ein Saiteninstrument hier in China und das ist ein sehr bekanntes Lied, das den kommunistischen Guerillakräften gewidmet ist, die während des chinesisch-japanischen Krieges gegen die Japaner gekämpft haben. Und das gilt als besonders patriotisch und als nationales Erbe. Und in diesem Lied heißt es gleich zu Anfang, die Sonne geht im Westen unter, alles ist still am Weishan-See. Und daraus, aus dieser Liedzeile, hat Guo gemacht, alles ist still in der verbotenen Stadt. Die verbotene Stadt war jahrhundertelang das Machtzentrum der chinesischen Kaiser im Herzen Pekings, ist ja immer noch dort und direkt daneben liegt Zhongnanhai, ein weitläufiges Areal, wo die Vertreter der Staats- und Parteiführung und auch Xi Jinping leben. Und man könnte diese Zeile also als versteckte Kritik an ihnen verstehen.
Okay, und das ging den Behörden dann zu weit. Es gibt ja hier Berichte drüber, dass Guo De Gang auch deswegen Ärger bekommen hat, weil er mit diesem Lied vom geplanten Ablauf abgewichen ist. Habe ich mich auch gefragt, wie man sich das vorstellen muss. Also müssen Comedians wie er den gesamten Ablaufplan für so eine Show an die Behörden schicken und dann kann auf der Bühne nur das sagen, was vorher wirklich genau genehmigt worden ist? Oder wie läuft das?
Um es kurz zu machen, ja, so ist das. Künstlerinnen und Künstler, die auf der Bühne auftreten wollen als Comedian bei Konzerten im Theater, die müssen das, was sie dort vortragen wollen, vor dem Auftritt einreichen und genehmigen lassen. Das machen meistens die Verantwortlichen des jeweiligen Auftrittsortes. Die übergeben dann Setlist, Liedtexte, Übersetzungen von Stücken, die nicht in chinesischer Sprache sind, an die lokalen Kultur- und Tourismusbehörden. Und die prüft dann zum einen auf politische Satire, ob da irgendwas heikel ist, aber zum Beispiel auch auf Urheberrechtsfragen. Und wenn die Show dann abweicht, dann drohen Verwarnungen, später dann womöglich Geldstrafen. Und es geht bis hin zum Entzug der Auftrittslizenz.
Jetzt ist Guo De Gang ein sehr großer Name in China. Du hast es gesagt und zu diesem Namen gehören natürlich auch Institutionen, der Comedy Club zum Beispiel, wo er auftritt. Wie äußert sich denn der Club zu diesem Fall und wie äußern sich andere Comedians in China gerade?
Es gibt kein öffentliches Statement von seinem Comedy Club beziehungsweise eben seiner Entertainment-Firma, seiner Organisation. In späteren Shows wurde dieser umstrittene Gesangsteil einfach entfernt. Andere Vertreter der Comedy-Szene sind übrigens auch stumm geblieben, weil wer Guo offen unterstützt, die eigene Karriere riskiert, weil es, wie gesagt, unklare rote Linien gibt und niemand weiß, wie weit die Untersuchung gehen wird und weil es unter Xi Jinping, dem Staats- und Parteichef hier in China, für Kulturschaffende zur Normalität geworden ist, bei politisch heiklen Themen lieber zu schweigen, als sich selbst da zu exponieren. Es gibt übrigens auch die These, dass es einer aus der Comedy-Szene selbst war, der Guo denunziert hat, um eben einen unliebsamen Wettbewerber loszuwerden. weil er eben auch nicht unumstritten ist in dieser Szene. Beweise dafür existieren aber nicht.
Und über die Szene hinaus, wie wird dieser Fall gerade in China verhandelt? Wer berichtet da wie drüber?
Also er war schon auch in den staatlich kontrollierten Medien ein Thema, wurde da aber eher als Beispiel für notwendige Regulierung behandelt, jetzt nicht als großer Vaterlandsverrat. Da war der Tenor, dass das Lied, was Guo umgedichtet hat, eben kulturelles Erbe ist und da einen besonderen Schutz verdient. In den sozialen Netzwerken war die Diskussion deutlich lebhafter und da haben sich auch ganz klar zwei Lager gebildet. Ein großer Teil der Kommentare hat diese Untersuchung gegen Guo unterstützt und in seinem Auftritt eine Respektlosigkeit gegenüber revolutionären Helden, wie es heißt, gesehen. Also es gibt in Chinas Jugend, die ja vor allem in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, ein gerüttelt Maß an Patriotismus bzw. Nationalismus. Es hat aber auch einen lauten Teil Nutzer gegeben, die das Ganze als übertriebene Zensur sehen. Da gab es zum Beispiel Postings wie das letzte Mal, dass Leute so besessen von Musik waren, war bei den Taliban.
Wenn man hier von Deutschland aus nach China blickt und hier so die Medien dazu liest, dann bekommt man den Eindruck, unter Xi Jinping ist China noch strenger geworden, zensiert noch mehr. Wie würdest du das zusammenfassen? Wie ist das Klima in Bezug auf Comedians und vielleicht auch auf Künstler allgemein momentan in China?
Das kann man schon so sehen. Also das Klima für Künstlerinnen und Künstler in China ist unter Xi Jinping deutlich repressiver, ideologisch aufgeladener und unberechenbarer geworden als in den Jahrzehnten zuvor. Der Fall Goos ist da ein typisches Symptom dieses Umfelds, in dem halt viele Kulturschaffende extrem vorsichtig sind, weil unklar ist, wie und wo rote Linien verlaufen, was das Resultat sein könnte, wenn man denn drüber tritt über diese roten Linien und sich deshalb eben oft selbst zensieren, um nicht in die Gefahr zu geraten, irgendwelche Dinge falsch zu machen.
Und jetzt soll es ja ganz aktuell auch ein neues Gesetz geben, das dann rückwirkend greifen können soll. Also weiß nicht, versteh ich das richtig, dass dann womöglich Personen für Shows verfolgt werden können, die zur Zeit des Auftritts eigentlich noch legal waren? Kann das so sein?
Ja, für ihre Kunst, die sie gezeigt haben. Dieses Gesetz gilt seit 2021, steht es hier im Strafgesetzbuch. Das Beleidigen oder Verleumden von Helden und Märtyrern, so heißt es, wird da unter Strafe gestellt. Und dieses Gesetz hat vor kurzem erst prominente Anwendung gefunden, nämlich im Falle des Bildhauers Gao Zhen. Der hat mit seinem Bruder in den Jahren 2005 bis 2009 Statuen von Staatsgründer Mao Zedong in umstrittener Pose produziert. Also es gibt da ein Mao mit Brüsten zum Beispiel und Pinocchio-Nase, eine Statue, die reumütig kniet und da die Schuld für die Verbrechen der Kulturrevolution zum Ausdruck zu bringen scheint, oder eine Gruppe von Mao-Figuren, die als Erschießungskommando auf Jesus Christus zielt. Wie gesagt, diese Figuren sind zwischen 2005 und 2009 entstanden, sind 2009 zum ersten Mal ausgestellt worden, Jahre vor Inkrafttreten dieses Gesetzes. Und trotzdem wurde Gao Zhen wegen des Tatbestandes der Heldenbeleidigung zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt.
Also auch ein Beispiel für das Vorgehen des Regimes gegen die Künstler und Comedians im Land. Unser Korrespondent aus China, Christoph Kober, hat über die aktuelle Lage berichtet, jetzt nachdem der bekannteste Comedian Chinas, Guo Degang, nicht mehr auftreten darf und Ermittlungen gegen ihn laufen. Herzlichen Dank für diese Einblicke nach Peking.
Sehr gerne.
Die Filmfestspiele von Venedig, die laufen seit gestern wieder und heute ist der erste deutsche Film zu sehen, I Plant My Hand in the Garden. Der läuft in der Nebenreihe Giornate dell'Autori, ist ein Film von dem Regieduo Hoda Tahiri mit Wurzeln im Iran und Boris Hadjia mit Wurzeln in Serbien. Die haben sich an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin kennengelernt und haben da nicht nur zusammen studiert, sondern sind da auch ein Paar geworden. Und genau darum, um ihre Beziehung, ihre Familien und auch um fluide Sexualität geht es in ihrem Film, zu dem die zwei uns jetzt mehr erzählen können. Herzlich willkommen an Sie beide.
Vielen Dank.
Hallo.
Es geht in dem Film also irgendwie um Sie. Es geht um eine Frau aus dem Iran, einen Mann aus Serbien, die in Berlin heiraten wollen. Ihre Familien spielen auch mit. Ihre Mütter, teilweise auch ihre Geschwister sind in dem Film mit dabei. Aber es ist ja kein dokumentarischer Film, sondern ein fiktionaler, teilweise auch surrealer. Wie würden Sie das zusammenfassen? Was war Ihre Grundidee mit diesem Film und was ging es Ihnen?
Wir haben viele persönliche Sachen, die waren interessant für uns am Anfang, aber wir interessieren uns nicht im Dokumentarformat komplett, weil mit fiktionalem Format kann man viele persönliche Sachen schützen, besser schützen für uns. Und dann, so, es hat am Ende eine Mischung von, wie Sie gesagt haben, eine Mischung von fiktionalen und dokumentar und surrealen Elemente.
Also inhaltlich ist ja die Frage, was genau wird da erzählt? Es geht um sie beide, aber man weiß auch immer nicht ganz genau, wie sie beide zueinander stehen, ob sie wirklich ein Paar sind oder nicht. Sie erwarten ein Kind, gleichzeitig ist der Mann ja schwul und will gar nicht mit der Frau zusammen sein. Was würden Sie sagen, worum geht es da in dieser Beziehung? Was wollten Sie da erzählen?
Also die Frage für uns ist natürlich, was Familie bedeutet und was bedeutet, eine Community zu sein, was zusammen zu bauen, außen heteronormative Welt. Ne? Und genau, also wir versuchen zu finden, die alternative Weg zur Familie. Ne?
Also genau, es geht um die Frage von Sexualität, es geht um die Frage von Heteronormativität und ich finde es sehr interessant, auch die Gespräche, die da über Sexualität geführt werden, auch innerhalb der Familie, ne, dann auch mit den Müttern, zum Beispiel die iranische, etwas ältere Mutter, die sehr offen mit ihren Töchtern über Sexualität spricht, über ihr Begehren, den Sex mit dem Vater, über Selbstbefriedigung. Das wirkt sehr natürlich, sehr selbstverständlich in dem Film. Wie wichtig war es Ihnen, diese Offenheit zu vermitteln, auch dieses Sprechen über Sexualität?
Ja, für uns war es wichtig, dass, weil es gibt eine sehr bekannte Image von solchen Ländern, dass die Frauen sind...
Auf eine Weise nur. Ne?
Auf eine Weise.
Ein Typ von Frauen,
ja, ein Typ von Frauen, die... Ja, es gibt nur ein Typ von Frauen und das ist die typische Image. Und wir haben versucht, das typische Image zu brechen und ein neues Image zeigen, dass es...
Viel mehr Nuancen.
Es gibt viel mehr Nuancen.
Und es ist ja spannend, dass das aber dann auch mit ihren echten Eltern quasi passiert. Also da auch wieder diese Verwischung der Grenzen zwischen, ja, geht es da um die echten Familien oder nicht? Ist das was, was Sie da hergestellt haben? Oder ist es vielleicht auch eine zu persönliche Frage zu fragen, wie selbstverständlich erleben Sie das in Ihren Familien, das Sprechen über Sexualität?
Ja, aber auch, es ist eine Frage, weil mein Vater ist gestorben. So, wir können nie wissen, obwohl die Gedanken, dass wir machen über ihn, ist richtig oder nein, aber es bleibt wie eine Frage wie für uns als gleichzeitig für die Zuschauer. Wir wissen nie, dass, aber die Öffentlichkeit ist, es ist, was ich habe erlebt. Am einen Seite habe ich eine sehr offene Beziehung mit meiner Familie gehabt und eine andere Seite sehr nicht offene. So, es war immer eine Mischung.
Ich finde es interessant, dass es auch um Sexualität geht auf der Bildebene. Also es gibt ja immer wieder nackte Haut, es gibt sehr explizite Bilder von Geschlechtsteilen, auch auf dem Cover zu dem Film, da sind sie beide ja nackt zu sehen. Ich habe mich gefragt, wieso das wichtig war, Sexualität nicht nur offen zu thematisieren, sondern auch zu zeigen, bildlich so in den Vordergrund zu stellen.
Weil da gibt es irgendwelche Ehrlichkeit. Also weiß ich nicht. Also offen ist nicht zum Verstecken. Weil Körper spielt eine Rolle. Weil wenn es geht um Körper, dann geht es natürlich um Gender. Und dann, wenn es geht um Gender, das ausgestellt Gesellschaft, dann geht es um Sexualität. Also alle diese Elemente spielen eine Rolle da drin. Also was die bedeuten genau, das weiß ich nicht, aber die sind alle irgendwie für uns wichtig.
Und natürlich stellt es auch eine besondere Atmosphäre her und eine besondere Intimität natürlich auch.
Genau. Intimität ist sehr wichtig, weil natürlich in den Film spielen wir, spielen unsere Familie. Die ganze Film war gedreht in unsere Wohnung und auch in Haus meiner Mutters. Also das war ganz so kleine Team und Intimität natürlich spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also nicht nur im Film selber, aber auch in dem Prozess, wie der Film gedreht, gemacht war. Ja. Es war auch ganz interessant, weil ich habe so oft mit meiner Mutter in dem Film auf Serbisch gesprochen und auch Hoda hat auch Farsi gesprochen mit ihrer Mutter und unser Team kommt also aus Berlin, natürlich, sie sind meistens aus Deutschland und das war interessant, weil die auch oft nicht verstanden, über was wir reden am Set. Ne?
Ja.
Und da draus kommt auch, dann geht es noch intimer, weil ich konnte mit meiner Mutter sprechen oder konnte mit ihrer Mutter sprechen und niemand weiß in der Raum, über was wir jetzt reden, genau. Und das war oft gesagt von dem Team, ja, sieht schon aus, aber ich wundere mich, was redet ihr da? Ja. Also ich glaube, das ist für alle ein bisschen so am Ende eine Überraschung.
Das vermittelt sich ja auch in dem Film. Wir können mal eine kleine Szene hören, weil es geht ja auch um Grenzen verschwimmen, was Orte und Sprachen angeht. Und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt, wo die zwei Familien zusammensitzen, die Farsi-Familie und die serbische Familie, und sich alle zusammen an den Tisch unterhalten. Klingt so.
Du hast große Probleme, Arne. Wir werden reist müssen. Alan kommen kann, ja?
Also da hört man das Farsi-Gespräch im Hintergrund und das serbische Gespräch im Hintergrund. Genau. Ja, da verschwimmen sozusagen Sprachen, Orte. Manchmal weiß man in dem Film auch gar nicht genau, wo ist man jetzt. Was hat das für Sie für eine Rolle gespielt, diese Verbindung von Orten und Sprachen?
Wenn man migriert aus einem Land, dann man bekommt Teil von die internationale Erfahrung.
Ja, aber ich finde es auch, also zuerst, das war nicht so eine Strategie, dass wir haben so mehrere Sprachen, das ist einfach so. Ne? Weil wir beiden wohnen in Berlin, das heißt, da ist so Deutsch und da ist auch Englisch, weil es ist eine ganz internationale Stadt. Ja. Und auf der anderen Seite, ich komme ursprünglich aus Serbien, das heißt Serbo-Kroatisch, und heute ist aus Iran, das heißt, es ist Farsi. Also das war einfach so. Ne? Also das war keine Entscheidung, dass wir werden auf mehrere Sprachen, so ist unsere jeden Tag, aber das mag ich irgendwie, das verbinde ich ganz gern zu Berlin, weil Berlin finde ich auch wie ein Ort von mehreren Sprachen. Ne?
Aber also, auch in Ihrem Film verbindet sich das auf eine besondere Weise, finde ich, weil sich dadurch, das wird halt so, ne, das wird so grenzenlos, es ist ja gleichzeitig, das wird ja nicht so thematisiert, es ist einfach so, und irgendwie Orte so, und Sprache werden, die vermengen sich zu was Neuem sozusagen.
Genau, ja, genau. Also der erste Teil des Films, wir haben so Serbisch, Englisch und Farsi und dann später natürlich Deutsch und Englisch. Ne? Aber das ist einfach so in meinem Leben. Also ich glaube, jeden Tag spreche ich mindestens drei Sprachen. Ne? Also das ist, wie die Realität ist, genau.
Ja. Jetzt läuft Ihr Film ja bei den Filmfestspielen in Venedig, einem der renommiertesten Filmfestivals überhaupt auf dieser Welt. Das ist eine Riesenauszeichnung, kann ich mir vorstellen, für Sie. Ist ja Ihr erster Langfilm, wenn ich richtig weiß. Was bedeutet diese Premiere jetzt heute für Sie in Venedig?
Also ganz viel, ehrlich gesagt. Wir haben so mehrere Kurzfilme gemacht. Natürlich haben wir so ein bisschen Erfolg, wenn ich das sagen darf, gehabt. Das ist unser erster Langfilm. Vor einem Jahr, weil wir haben uns gesagt, lass uns was drehen. Wir haben gedreht im Januar, Februar und jetzt ist schon die Premiere. Also wir sind over the moon, wie sagt man. Ne? Also das war ganz überraschend für uns beiden, auch ganz wichtig. Und wir waren ganz irgendwie versteckt in dem ganzen Prozess, würde ich sagen. Also wir haben so Film nicht so viel gezeigt. So normalerweise, wenn man diesen Postproduktionen Schnitt, du zeigst Film zu deinen Freunden, weiß ich nicht, du fragst von dem Feedback. Das war irgendwie so schnell gemacht. Ich weiß, wir waren fertig Anfang März mit dem Dreh und der Schnittprozess war nur 2 Wochen oder 3 Wochen. Wir haben so fast niemanden gezeigt. Also ein oder andere hat es passiert. Und das heute der Tag, dass das Publikum sieht den Film zuerst mal. Und das ist für uns, okay, wirklich so jetzt eine Mysterie. Also wie wird es jetzt heute klappen?
Das klingt wie ein Magic Process eigentlich.
Ja. Genau.
Ja. Heute Nachmittag um 17 Uhr, also gleich sozusagen, läuft dieser Film. Das ist der erste deutsche Beitrag bei den Filmfestspielen von Venedig in diesem Jahr. Der Film heißt I Plant My Hand in the Garden. Und ich habe gesprochen mit dem Regieduo dieses Films, die sich darin selbst spielen. Hoda Taheri und Boris Hadjia. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute gleich für die Premiere.
Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Im Braunkohlerevier Garzweiler in Nordrhein-Westfalen, da stehen 5 verlassene Dörfer, die eigentlich mal evakuiert worden sind wegen dem Braunkohletagebau dort. Dann kam aber der Kohleausstieg und die Dörfer sind doch stehen geblieben, auch wenn die Bewohnerinnen und Bewohner dann schon längst weg waren. Und jetzt kommt wieder erstes Leben in diese Geisterdörfer zurück, und zwar in Form von Kunst. Das Projekt Landfolge, Kunst und Kulturlandschaft Garzweiler, das startet jetzt in der Region und macht zum Beispiel aus einer alten, schlichten Dorfkirche jetzt eine Kunstbibliothek. Und wie das funktioniert und ob die Kunst die Geisterdörfer da wieder beleben kann, das kann uns jetzt Sabine Oelzer erzählen, die für uns vor Ort war.
Tief unten im gigantischen Loch arbeiten 2 Schaufelradbagger. Noch 4 Jahre graben sie hier weiter nach Braunkohle. Überall sieht man die Spuren des Tagebaus. Entwässerungsgräben, Pumpen, Kanäle und 5 Dörfer, die eigentlich abgerissen werden sollten. Alt-Kuckum ist eines von ihnen. Kein Mensch auf der Straße, leerstehende Geschäfte, heruntergelassene Jalousien.
Einen wunderschönen guten Tag.
In der Herz-Jesu-Kirche, einem schlichten Backsteinbau, wartet der Kurator und Kunsthistoriker Raimund Stecker. Da, wo früher die Gemeinde saß, stehen jetzt die Bände seiner Kunstbibliothek in weißen Billigregalen. 6000 Bände.
Das sind alles nur Künstlermonographien, also alphabetisch geordnet von A, ich glaube Abakanowitz, bis Z, Subaran. Ja, ich habe irgendwie mit 14 habe ich halt eine Buchbinderlehre begonnen und habe mit keinem Buch gearbeitet, das ich mir nicht auch gekauft habe.
Die Kirche wurde an RWE verkauft und 2021 entwidmet. Jetzt will der Zweckverband Landfolge Kunst- und Kulturlandschaft Garzweiler sie wieder zurückkaufen. Noch ist sie nur gemietet. Ein ungewöhnlicher und entlegener Ort für so viel gedrucktes Kunstwissen. Vorübergehend leben ukrainische Geflüchtete in Alt-Kukum. Am Wochenende kommen Radfahrer und ein paar Touristen. Sonst ist nicht viel los. Stecker will die Kirche nun mit Ausstellungen, Lesungen und regelmäßigen Öffnungszeiten beleben.
Ich finde diese Situation, diese Aufbruchgeschichte hier einfach total spannend. Je ferner die Orte sind, woher die Leute kommen, desto faszinierter sind sie. Und das ist irgendwo etwas, ja, was mich natürlich auch fasziniert, gebe ich zu.
Die Kunstbuchkirche ist nur der Anfang der Wiederbelebungsoffensive. Alt-Kukum und die anderen totgesagten Dörfer heißen jetzt Zukunftsdörfer. Noch klingt das nach Etikettenschwindel. Um das hochgesteckte Ziel zu erreichen, soll eine neue Identität her. Ausgerechnet die Kunst soll dabei helfen. Jörg Meyer, Sprecher des Zweckverbands, begründet das so.
Wir haben jetzt schon den Eindruck, dass gerade Künstlerinnen und Künstler diese Situation auch besonders empfinden und besonders damit, jeder auf seine Art und jeder auf seine Art, aber damit umgehen wollen. Also diese Orte machen etwas mit einem. Das geht mir auch immer noch so, wenn ich am Tagebau stehe. Das tue ich sehr regelmäßig. Da hat man irgendwie spezielle Gefühle.
Dabei bildet die Kunst nur einen kleinen Teil eines riesigen Umbaus. Aus dem Tagebauloch soll bis 2066 ein See werden, umgeben von einer völlig neuen Landschaft. Klingt nach einem großen utopischen Versprechen. 2,8 Millionen Euro stellen Bund und Land allein für die Kunst bereit. Vorbild sind andere Regionen wie Lothringen, Vent des Forêts, Wind der Wälder heißt dort ein Projekt. Künstler arbeiten in 6 abgelegenen Dörfern. Entstanden ist eine Kunstroute mit Skulpturen in der Landschaft, die jährlich mehr als 50.000 Besucher anlockt. Nur in Frankreich waren die Dörfer bewohnt. Hier müssen die Bewohner erst wiederkommen. Nahezu ausgestorben wirkt auch Alt-Kaienberg. Das Dorf liegt nur 350 Meter von der Abbruchkante entfernt. Ein leerstehender Der Bauernhof und ein Küsterhaus sollen das neue Kunstzentrum bilden.
Dort sollen Ateliers entstehen, Werkstätten, Ausstellungsräume, auch perspektivisch ein kleines Café, also wie gesagt auch öffentliche. Und die Idee ist, dort Künstlerinnen und Künstler einzuladen, für eine begrenzte Zeit zu wohnen, zu arbeiten und Kunstwerke zu schaffen, die idealerweise dann auch hier im Raum verbleiben.
Bei einer Mitmachaktion wurde schon mal die Fassade bunt angemalt. Christina Dudde ist die Kunst- und Kulturmanagerin des Zweckverbands.
Der Hof ist aber eben seit auch mehreren Jahren unbewohnt und entsprechend sanierungsbedürftig. Das heißt, es muss erstmal vom Gebäude her wieder aufgebaut werden und dann vermutlich erst gegen Ende 29 wird dann tatsächlich das so weit sein, dass wir auf dem Hof Künstler beherbergen können.
Für das Kunstprogramm hat man sich gut vernetzte Leute wie Raimund Stecker oder Gregor Jansen, ehemaliger Direktor der Kunsthalle Düsseldorf, ins Boot geholt. Aber eine Spezialbibliothek im fast leeren Alt-Kukum wirkt trotzdem erstmal wie ein UFO. Ob Kunst helfen kann, diesen gespenstischen Ortschaften eine neue Identität zu geben, wird sich zeigen. Bleibt zu hoffen, dass sie nicht nur dazu dient, die hässlichen Seiten des Tagebaus ein bisschen hübscher aussehen zu lassen.
Die Kunst macht jetzt also wieder den Anfang in den verlassenen Dörfern des Braunkohlereviers Garzweiler in Nordrhein-Westfalen. Meine Kollegin Sabine Oelze hat sich das für uns angeschaut hier in Deutschlandfunk Kultur.